SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor mit Kai Schmieding.
Schönen guten Morgen. Wladimir Putin führt zwei Kriege, einen nach außen gegen die Ukraine, einen nach innen gegen Andersdenkende. Und an beiden Fronten scheint er die Oberhand zu haben. Dieser Satz war vor kurzem im Spiegel zu lesen. Und auch wer das so pointiert nicht ausdrücken will, staunt, wie sich das Land entwickelt hat. Vor allem seit dem Einmarsch in die Ukraine vor gut zwei Jahren. Spätestens seit diesem Moment ist Russland für die meisten von uns zu einer Art Blackbox geworden. Wir haben große Schwierigkeiten, da reinzugucken und sehen uns gleichzeitig konfrontiert mit Ereignissen, die den Kontinent und die Welt radikal verändert haben. Was wird aus Russland, ist heute Morgen unsere Leitfrage. Und Einblicke und profunde Einordnungen kann uns unser Gast geben. Ich begrüße ganz herzlich Sabine Adler, ehemalige Russland-Korrespondentin des Deutschlandfunks und Osteuropa-Expertin, zugeschaltet per App. Hallo, Frau Adler.
Guten Morgen.
Was wird aus Russland, ist der Titel von Sabine Adlers aktuellem Buch, Untertitel über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung. Wie blicken die Russen auf den Krieg, den ihr Präsident als Spezialoperation bezeichnet? Wie funktioniert Putins Machtpolitik? Wie stabil ist sein Regime und welche Auswirkungen haben unterschiedliche Verläufe des Ukraine-Kriegs darauf? Was bedeutet das alles für uns in Deutschland und Europa? Darüber schreibt Sabine Adler im Buch und darüber können wir sprechen in den kommenden 55 Minuten. Und wir freuen uns dabei über Ihre Beteiligung, liebe Hörerinnen und Hörer. Stellen Sie Ihre Fragen unter Telefon und WhatsApp 0681 65 100 oder per E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen @sr.de. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir 3 Exemplare des Buches. Frau Adler, wir sprechen am Wochenende der russischen Präsidentschaftswahl. Kann uns irgendeine Information, die wir jetzt zu dieser Wahl in Russland bekommen, dabei helfen, etwas mehr über die russische Gesellschaft zu erfahren? Also haben diese Zahlen, die wir sehen werden, irgendeine Aussagekraft?
Ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann weiß man, dass das Regime von Wladimir Putin sich immer mehr in Richtung Diktatur bewegt. Denn wenn wir anschauen, welche Ziele vorgegeben wurden, zum Beispiel, dass die Zustimmung zu ihm 80% betragen soll und die Wahlbeteiligung 80%, dann kann sich jemand, der wie ich zum Beispiel in der DDR groß geworden ist, daran erinnern, dass die Wahl immer dann gut verlaufen ist, zum Beispiel zur Volkskammer, wenn 94 oder 96 oder sogar 98% erreicht wurden und sowohl was in Wahlbeteiligung als auch die Zustimmung zu einem einheitlich gewählten Parlament. Da gab es ja keine unterschiedlichen Parteien, die man gewählt hat, sondern die sogenannten Parteien der Nationalen Front. Also dasselbe erleben wir gerade jetzt. Es gibt offiziell 4 Kandidaten. 3 Kandidaten kommen aus der sogenannten Systemopposition, wobei das ein absolut beschönigender Begriff ist. Und es gibt keinerlei Überraschung. Ich glaube, das, was man vielleicht noch anschauen könnte, ist, wie groß ist der Widerstand gegen die Wahl? Wer sind die Mutigen, die wie in den vergangenen 2 Tagen zum Beispiel grüne Farbe in die Wahlurne gekippt haben oder auch etwas aufgeschrieben haben auf Wahlzettel, zum Beispiel, dass Putin ein Mörder ist oder dass eine Demobilisierung eingeleitet werden soll, also der Krieg beendet werden soll. Das sind eigentlich die interessanteren Nachrichten aus dieser Wahl.
Auch wenn Kritiker sagen, das ist eine Wahl ohne Oppositionskandidaten, jedenfalls ohne richtige Oppositionskandidaten, das haben Sie auch nochmal gesagt. Es scheint aber ja dem Regime, das haben Sie ja auch gesagt, von großer Bedeutung zu sein, dass dieser Akt trotzdem zelebriert wird als Hochamt der Demokratie. Also die Wahlbeteiligung, darauf wird sehr geachtet. Mit welchen Maßnahmen, ich sag mal, bewegt man denn die Menschen dazu, zur Wahl zu gehen?
Also das ist massiver Druck und am massivsten wird er ausgeübt in den besetzten Gebieten, also in Saporischschja, in Cherson, Luhansk und auch in Donetsk und auch auf der Krim. Aber bei diesen ukrainisch besetzten Gebieten muss man sich wirklich vorstellen, dass da Teams, sogenannte Wahlhelfer, an die Wohnungstür kommen, dort klingeln und dann stehen da Gruppen vor einem, vor den Bewohnern. Und unter diesen Leuten, die da die Wähler heimsuchen, muss man ja schon sagen, sind auch Soldaten mit Kalaschnikows. So, und unter vorgehaltener Waffe sollen dann Leute abstimmen. Dann kann man sich vorstellen, wie sie abstimmen und dass sie natürlich abstimmen. In Russland selbst ist der Druck weniger martialisch. Da ist es so, dass die Beamten und auch die Mitarbeiter von Staatsbetrieben gezwungen werden, zur Wahl zu gehen. Sie müssen dann sich verpflichten, noch 10 weitere Personen mitzubringen. Es geht um die Wahlbeteiligung. Und das muss man sich vielleicht auch klar machen. Das, was da unter einem eindeutigen Rechtsbruch erfolgt, also das im de facto Kriegsrecht, während eines Krieges eine Wahl überhaupt nicht abgehalten werden darf, dass dieses Recht ja gebrochen wird und dieses Gesetz, dass Putin aber immer genau das tut. Er begeht große Verbrechen, zum Beispiel die Verschleppung von ukrainischen Kindern aus der Ostukraine nach Russland, um sie dort nicht etwa in Sicherheit zu bringen, sondern dort an Adoptionsfamilien zu vermitteln und sie zu integrieren, also ihre ukrainischen Identität zu berauben.
Lassen Sie uns
das Ganze wird ganz, ich will nur mal einen Satz zu Ende machen, das hat etwas mit der Wahl zu tun. Und das Ganze wird vorher vorbereitet mit einem legalistischen Prozess. Also es werden Gesetze geschaffen, die genau das erlauben sollen. Und so ist das auch mit der Wahl. Man gibt sich gesetzestreu und ist es ganz und gar nicht.
Wenn wir noch ein bisschen bei der Wahl bleiben und bei einer möglichen Opposition, also diese Gegenkandidaten stellen keine Opposition dar, gibt es denn irgendeine Figur im Land, die noch eine reale Form von Opposition darstellt? War Nawalny die letzte Figur, die überhaupt noch für eine Form von Opposition stand?
Also es gibt noch andere Figuren, da fällt mir als allererster Wladimir Karamursa ein. Das ist ein inhaftierter Journalist, aber auch Oppositionspolitiker, der zu der höchsten Strafe überhaupt, die in Russland in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, verurteilt wurde, aus politischen Gründen, nämlich zu 25 Jahren Haft. Wladimir Karamursa ist schwer gesundheitlich geschädigt von mehreren Vergiftungsversuchen, die er überlebt hat. Und ob er die Haft übersteht, das hat jemand zum Beispiel, der es wissen muss, das ist Michail Khodorkovsky, der vor Jahren enteignete Oligarch, der selber 10 Jahre im Straflager saß, der hat das sehr bezweifelt, weil er sagt, das Straflager ist so hart, dass jemand, der ganz gesund ist wie Nawalny, es vielleicht überstehen könnte. Das hat er mir also vor dem Tod von Nawalny gesagt. Mhm. Aber bei Wladimir Karamursa hat er da große Zweifel angemeldet. Das ist eine relativ bekannte Figur. Eventuell entwickelt sich auch Boris Nadjestin zu einem Oppositionspolitiker, wobei er ist derjenige, der bei der Wahl antreten wollte, der 200.000 Stimmen eingesammelt hat. Und es braucht jetzt wirklich keine prophetischen Gaben, um festzustellen oder zu mutmaßen, dass er an der Teilnahme gehindert werden würde. Und so kam es ja dann auch. Und er war derjenige, der aus der Duma heraus sich gegen den Krieg oder die Spezialoperation ausgesprochen hat. Und das war schon mal ein ganz guter Anfang.
Wir haben von Nawalny gesprochen. Sein Tod hat keine Protestwelle im Land ausgelöst. Es war und ist aber ja schon ein kleiner Akt des Protestes, seiner Trauer anlässlich Nawalnys Tod öffentlich Ausdruck zu verleihen. Was sagt das aus darüber, wie Putin Nawalnys Bedeutung dann doch auch eingeschätzt hat?
Man konnte das daran sehen, dass Putin niemals den Namen Nawalny in den Mund genommen hat. Das hat er bei Khodorkovsky auch nicht gemacht. Das macht er nie bei seinen Gegnern. Und man weiß, dass er geradezu blind und wütend vor Zorn ist. Und er weiß, dass Nawalny tatsächlich die Fähigkeit besessen hat, erstens durch seinen Scharfsinn, zweitens durch sein Charisma und eine hohe Mobilisierungsfähigkeit, aber auch durch ein Vermögen, sehr, sehr analytisch vorzugehen, sehr strukturiert vorzugehen. Mhm. Also Nawalny hat etwas geschafft, was überhaupt keiner der ganzen Oppositionskandidaten vermocht hat. Er hat in über 100 Städten tatsächlich Büros, Parteizentralen, obwohl er ja keine Partei war, aber seine Stiftung war so etwas wie eine Partei. Er hat über 100 Parteizentralen gegründet, dort in den Städten tatsächlich viele Anhänger mobilisieren können. Hm. Und die haben sich für etwas ganz Konkretes eingesetzt, nämlich ihre Verhältnisse am Ort zu verbessern, also gegen Korruption vorzugehen, die Betriebserlaubnisse, zum Beispiel wenn man ein Unternehmen eröffnet hat, zu vereinfachen, Bürokratie abzuwenden. Hm. Und ich habe das seinerzeit mal in Risan erlebt. Die Leute waren, wirklich mit Leib und Seele Russen und sie liebten ihr Vaterland, aber sie liebten eben genau das alles nicht, was sie behindert, sich frei zu fühlen und sich zu entwickeln, ihre Lebensumstände zu verbessern. Und da hat Nawalny ihnen einen ungeheuren Motivationsschub gegeben.
Einige Hörer haben uns geschrieben im Vorfeld der Sendung mit der einfachen Frage, warum ist Nawalny eigentlich seinerzeit zurückgekehrt nach Russland? Liegt das daran, dass er das, was Sie gerade beschrieben haben, nur von vor Ort auch aus organisieren konnte und nur vor Ort auch sozusagen eine Kraft entfalten konnte?
Genauso ist es. Also es ist so, dass diejenigen Dissidenten, wie man sie früher genannt hat, zu Sowjetzeiten oder jetzt eben Oppositionellen, die im Ausland sind. Und wenn wir uns zum Beispiel in Litauen, in Lettland, Estland umschauen, da ist eine große russische Diaspora oder auch in Berlin zum Teil, auch in London. Aber das ist so, dass diese Diaspora eben praktisch nicht mehr gehört wird. Und das hat mehrere Gründe. Es ist für sie unglaublich schwer, ins Land wieder durchzudringen, nach Russland durchzudringen, denn sie haben eben nicht diesen großen Publikationsapparat. Das hat Nawalny gehabt. Er ist ja mit seinen Korruptionsaufklärungsfilmen, zum Beispiel eben über den Palast von Wladimir Putin am Schwarzen Meer, ja tatsächlich quasi von außen vorgedrungen nach Russland. Der hat etwas Ungeheures damit vermocht. Dieses Video ist millionenfach angeklickt worden. Aber tatsächlich eine politische Arbeit aufzubauen, das war Nawalny klar, das wäre nie gegangen von außen. Ja. Und mir hat das jetzt gerade eine Gesprächspartnerin gesagt, nämlich Galina Timtschenko, das ist die Gründerin des Internetportals, des Exilportals Medusa. Sie hat gesagt, eine Revolution kann man nicht von außen in das Land tragen. Mhm. Man wird damit einfach nicht erfolgreich sein. Und das war der Grund von Nawalny. Nawalny ist ein scharfsinniger Analytiker gewesen. Er wusste das genau. Und er ist auch Patriot gewesen und hat auch geglaubt, dass er stark genug ist, das durchziehen zu können.
Fragen an die Autorin heute Morgen auf SR2 Kulturradio. Unser Gast ist Sabine Adler, ehemalige Russland-Korrespondentin des Deutschlandfunks, Osteuropa-Expertin. Ihr Buch trägt den Titel Was wird aus Russland über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung? 0681 65 100 ist unsere Nummer. Frau Adler, die Politologin Jekaterina Schulmann sagt, die meisten Russen begeistern sich nicht für Putins Krieg und auch nicht für russische Großmachtfantasien. Nicht einmal 15% unterstützten den Krieg enthusiastisch, sagt diese Politologin. Warum nehmen die Menschen das dann trotzdem alles hin, was passiert?
Also ich würde diese Erklärung oder diese Aussage wirklich sehr, sehr stark anzweifeln. Und nicht, weil ich es besser weiß, sondern weil es jemand besser weiß, würde ich sagen, den ich sehr schätze und den ich für einen wirklichen Experten halte, nämlich Lev Gutkov. Lev Gutkov ist Soziologe, ist seit 1988 mit seinem Institut, seinem Umfrageinstitut, ganz nah am Puls der Russen und Russinnen. Und er misst sozusagen die Stimmung sehr, sehr regelmäßig seit Jahrzehnten und er stellt zum Teil die immer gleichen Fragen, also nach der Unterstützung der jeweiligen Regierung, aber eben auch unterschiedliche Fragen. Und das, was Lev Gutkov herausgefunden hat, ist ein anderes Bild. Mhm. Er sagt, es gibt eine wirkliche Opposition und einen wirklichen Widerstand gegen das Regime von maximal 30%, 20-30%. Und es gibt ungefähr 30% wirklich ausgesprochene Unterstützer. Wir haben also auf der einen Seite 30% Ablehnung, auf der anderen Seite 30% ausgesprochene Putin-Fans. Mhm. Und dazwischen, diese große Masse, die nennt er die sedierte Gesellschaft. Mhm. Und diese sedierte Gesellschaft, sediert ist also ruhig gestellt. Man kann auch chloroformiert sagen, man kann aber auch sagen, das ist der gleichgültige Teil des russischen Volkes, der äußert sich nicht. Der sagt nie etwas zu der politischen Lage und äußert überhaupt keine Präferenzen. Und dieser Teil wird von der russischen Propaganda den Zustimmern zugeschlagen. Und das lässt aber auch dieser Teil mit sich geschehen. Er widerspricht selbst dann nicht, wenn er erkennen muss, wir haben es ja nicht mit 30% Zustimmung zu tun, sondern daraus werden dann schnell 60% oder 70% Zustimmung. Wobei und das finde ich wirklich eine ganz schwierige Angelegenheit.
Wobei das mit den Zahlen ja wirklich auch ein schwieriges Unterfangen ist. Man kann sich ja vorstellen, dass es für die Demoskopen da schwierig ist, Meinungen abzufragen, wenn gleichzeitig klar ist, es gibt Repression. Es ist gefährlich, was Kritisches etwa über den Krieg zu sagen,
ja,
wenn mich einer anruft.
Aber Herr Schmieding, interessanterweise ist es so, dass dass Lev Gutkov mit seinen Zahlen als einziges überhaupt noch übrig gebliebenes unabhängiges Umfrageinstitut sich quasi nicht unterscheiden von den offiziellen. Und er sagt, die Leute antworten nicht aus Angst, nicht ehrlich, sondern weil sie gleichgültig sind. Der größte Teil ist gleichgültig. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und er hat eine sehr, sehr andere Auffassung zu dem, ob die russische Bevölkerung tatsächlich hinter den imperialen Eroberungsgelüsten des Putin-Regimes steht oder nicht. Ja. Er sagt, ein ganz großer Teil der Bevölkerung, und das deckt sich auch mit meiner Alltagserfahrung in Russland, nimmt es hin, schlecht zu leben, aber dafür einer Großmacht anzugehören, vor der die Welt Respekt hat.
Sie sprachen von der sedierten Gesellschaft, also wir stellen uns vor eine Art Dämmerschlaf. Ich stelle mir dann vor, also vor allen Dingen auch politisches Desinteresse. Ein Reporter hat es neulich so formuliert, die meisten Menschen haben sich dem Machthaber ergeben und es geht ihnen dabei aber nicht immer schlecht. Also man kann das alles nicht nur mit Repression erklären, oder?
Das ist genau der Punkt. Es geht eben zum Beispiel Leuten, es gibt eine Mittelschicht, es geht den Leuten in den europäischen Großstädten gut, es geht denen sehr gut, die im Staatsapparat sind, deshalb wollen auch viele Beamte werden. Es geht denen gut, die in staatsnahe Wirtschaftsunternehmen arbeiten. Aber wenn man ein bisschen rausfährt weg von den Großstädten, da sieht man eine unglaubliche Zurückgebliebenheit. Man hat das Gefühl, die Zeit ist mindestens 50 Jahre stehen geblieben. Es gibt keine Infrastruktur. Also das Leben auf den Dörfern ist wirklich prekär. Es ist, diese Dörfer verfallen, sie rotten vor sich hin. Es gibt kaum elektrischen Strom. Es gibt in sibirischen Dörfern, wo tatsächlich also der große Reichtum des Landes an Gas, Öl, an wichtigen Metallen, an Kohle, sonst was gefördert wird, gibt es in den Dörfern kein Gas. Man heizt immer noch mit Holz. Also es gibt ein unglaubliches Stadt-Land-Gefälle und es gibt sehr, sehr große Einkommensunterschiede, die größten angeblich weltweit.
Wenn Sie von der Peripherie, von den Dörfern reden, dann fällt mir auch eine Passage aus Ihrem Buch ein, die sehr bitter ist. Also der Krieg fordert Opfer, erfordert Tote. Sie erklären im Buch aber, woran das liegt, dass es nicht zu großflächigen Demonstrationen kommt. Zynischerweise hat das ja auch was damit zu tun, wo die Soldaten hauptsächlich rekrutiert werden, oder?
Ganz genau. Sie werden eben tatsächlich nicht in den europäischen Großstädten rekrutiert, weil man auf gar keinen Fall Unruhe erzeugen möchte, sondern fernab aus dem europäischen Teil. Also man rekrutiert in Burjatien, in Jakutien. Wenn man sich das anschaut auf der Landkarte, Burjatien liegt an der chinesischen Grenze. Jakutien liegt ganz, ganz weit oben im Nordosten. Das sind also zehntausende Kilometer entfernt, Baschkortostan, Tatarstan, Kalmykien. Das sind alles kleine Republiken. Dort rekrutiert man vorrangig und eben auch überproportional nationale Ethnien, die sich eben kaum artikulieren können, auf die man auch kaum achtet, die im Übrigen auch in Russland selbst einen unglaublichen Rassismus erfahren. Und es hat jemand so brutal ausgedrückt, es kümmert eben niemanden, wenn es einen burjatischen, also asiatisch aussehenden Angehörigen der Russischen Föderation trifft, der auf dem Schlachtfeld zu Tode kommt, aber es kümmert doch mehrfach oder sehr viel stärker, wenn es ein slawisch aussehender Soldat ist. Und damit haben wir es eben auch zu tun. Wir haben es mit dieser unglaublichen Ausbeutung der sogenannten ethnischen Republiken. Also ethnische Republiken sind die, die ich gerade aufgezählt habe. Insgesamt sind das 22. Dazu gehören im Übrigen auch Tschetschenien, Dagestan, Inguschetien aus dem Kaukasus. Auch dort wurde verschärft rekrutiert. Und auch da ist es so, in Moskau hat man oder in anderen europäischen Städten Russlands hat man ein unglaublich überhebliches, rassistisches Gefühl gegenüber den kaukasischen Völkern zum Beispiel. Und das nimmt die Führung in Kauf.
Und selbst wenn es die Menschen bewegt und so bewegt, dass sie vielleicht demonstrieren wollen, dann ist es hochgefährlich, Kritik zu äußern. Das beschreiben Sie im Buch auch nochmal. Man kann also auf der Straße keinerlei Demonstrationen oder Protest veranstalten. Wie viele Jahre Haft gibt es zum Beispiel für kriegskritische Positionen, wenn die öffentlich geäußert werden?
Ja, das kommt immer darauf an. Also es geht mit martialischen Strafen. Es sind 15 Jahre Haft, je nachdem, was man sagt und wie man das sagt und vor allem in welchen Ansammlungen sozusagen. Also es hat auch schon Arrest gegeben von mehreren Tagen, weil eine Frau ein weißes Blatt Papier einzeln auf einem Platz hochgehalten hat. Ein leeres Blatt Papier, da stand nichts drauf. Und es gibt martialische Strafen dafür, wenn man eben zum Beispiel tatsächlich einen Kriegsprotest ausdrückt. Das firmiert dann unter der Diskreditierung der russischen Armee. Und darauf gibt es eben so große Haftstrafen.
Einige Ihrer Kolleginnen und Kollegen sind ja noch im Land und berichten auch für diverse, auch öffentlich-rechtliche Sender. Wie gefährlich ist das eigentlich für die, frage ich mich. Müssen die dann in jeder Live-Schalte jedes Wort wägen, um auch nicht sozusagen gegen russisches Recht zu verstoßen? Wie schwierig ist das für diese Leute? Wird da die Situation nicht auch gefährlicher?
Es ist sehr, sehr gefährlich für Korrespondenten in Russland, Korrespondentinnen. Und es galt ja so etwas wie eine Arbeitsteilung, dass man eben aus Russland nicht über den Krieg berichtet, um sich eben nicht unnötig zu exponieren. Aber wir haben das zum Beispiel an der Verhaftung von Ivan Gershkovich vom Wall Street Journal gesehen. Es ist im Grunde genommen vollkommen egal, was ein Journalist macht. Ivan Gershkovich hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Wenn die russischen Beamten, wenn das russische Regime ein Zeichen setzen möchte gegen ausländische Korrespondentinnen und Korrespondenten, dann werden sie etwas finden, dann werden sie etwas fabrizieren. Und das können Steuerfragen sein, das kann was immer sein, aufenthaltsrechtliche Fragen. Das ist eigentlich wirklich vollkommen unwichtig, denn wir sehen ja, dass das Recht permanent und immerzu gebrochen wird. Mhm. Und es gibt ja keine Instanz, die das einklagen kann. Es gibt keine Gewaltenteilung in Russland. Das Parlament kontrolliert nicht die Regierung. Es gibt keine unabhängige Justiz. Es gibt keine Opposition, die Gerichte machen, also fabrizieren Urteile auf Anweisung. Das heißt also, es gibt keine Instanz, die eine solche Vorgehensweise in Frage stellen, geschweige denn korrigieren könnte. Mhm. Und somit ist es wirklich eine Frage von Willkür. Schlägt die Willkür zu oder schlägt sie nicht zu? Und das macht das Ganze so unberechenbar und gefährlich.
Wenn wir über die Medienlandschaft in Russland selbst sprechen und über die Art und Weise, möglicherweise auch, wie das Bild gezeichnet wird des Krieges, das die Menschen in Russland haben, wie sieht denn die Medienlandschaft aus? Also wem gehören die einflussreichen Medien heute?
Das ist ganz wichtig zu wissen, dass es wenn wir sagen Medien, dann dürfen wir nicht gleichsetzen, dass das journalistische Medien sind. Also in den russischen Medien, die tatsächlich ihre Inhalte verbreiten können, ist die Abwesenheit von Journalismus zu verzeichnen. Mhm. Es sind Medien, die ausschließlich in den Händen von Putin-Freunden von dieser Putin-Clique sind. Und die allerwichtigste Figur ist Juri Kowalczuk. Juri Kowalczuk ist der engste Freund von Wladimir Putin. Er ist ein Bekannter aus den KGB, also aus den kommunistischen Geheimdienstzeiten, aus Petersburg stammend. Und er ist der Eigner der größten russischen Bank, nämlich der Bank Rossiya. Er ist der Eigner von einem Medienimperium, dem fast ein Dutzend Fernsehkanäle angehören, mehrere Zeitungen, Internetportale und das Wichtigste, die große russische Suchmaschine Yandex.ru. Was bei uns Google ist, ist dort Yandex.ru. Und Yandex.ru hat es im Laufe der Zeit geschafft, dass nur noch aus 15 Quellen ausgesucht wird, was in den Nachrichten eingespeist wird. Und diese 15 Quellen sind ausgerechnet die Quellen, die ihm sowieso auch gehören, also gleichgeschaltete Medien. Und das sind Propagandamedien. Es ist wirklich schier unerträglich, sich einfach nur mal anzuschauen, was auf dem sogenannten Nachrichtenportal von RIA Novosti gemeldet wird. Das sind Lügen, das ist Propaganda, das ist Hetze. Es ist wirklich schwer zu ertragen.
0681 65 100 ist unsere Nummer. Sabine Adler ist heute Morgen unser Gast. Ihr Buch trägt den Titel Was wird aus Russland über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung? Wir haben ganz viele Hörerfragen, wollen mal gucken, dass wir schaffen, einige zu beantworten. Wir wollen eine erste hören.
Wenn man in der Geschichte Russlands zurückblickt, war das Volk der Russen immer unter der Knute der jeweiligen Herrscher, ob das die Zaren waren oder Stalin und Konsorten. Wie soll da eine Demokratie aufkommen?
Frau Adler, bitte.
Das ist etwas, was wir vor einigen Jahren, ich kann mich da sehr genau erinnern, als die Sowjetunion zerfallen ist, 1991, da gab es auch schon solche Zweifel, ob tatsächlich Russland demokratiefähig ist. Und ich würde sagen, 30 Jahre später ist das tatsächlich, oder vielleicht nicht, ja, mehr als 30 Jahre später, ist das tatsächlich nicht mehr so klar zu beantworten wie damals. Damals haben viele, ich eingeschlossen, gesagt, man kann doch nicht einer ganzen Nation die Demokratiefähigkeit absprechen. Das wäre ja geradezu rassistisch. Wenn ich mir das jetzt anschaue, wie die Russinnen und Russen sich tatsächlich zu einer Verfügungsmasse entwickelt haben, bin ich mir da nicht mehr so ganz sicher. Ich glaube, dass was im Unterschied, vielleicht ist es am besten, es im Unterschied deutlich zu machen. Die Ukrainer kommen auch aus der Sowjetunion und viele andere Völker, ich habe das ja gerade angedeutet. Aber die Ukrainer haben eine ganz tiefe Verwurzelung zu ihrem Land, zu ihrer Erde, ihrer Scholle sozusagen. Und sie haben einen großen Freiheitsgeist. Sie wollen sich nicht unterdrücken lassen von einer anderen Nationalität. Und sie sind sie stehen dafür auf, sie nehmen ihr Schicksal in die Hand. Sie machen richtige Kernerarbeit, zum Beispiel die ganze Gesetzesarbeit im Kampf gegen die Korruption oder auch für die Selbstverwaltung der Städte und Dörfer, damit sie eben einen korrupten Bürgermeister tatsächlich auch absetzen können. Und all dieses kann man in Russland nicht beobachten. Und das liegt nicht daran, dass die Russen das nicht können, sondern dass sie nicht gelassen werden. Denn etwas hat Putin ganz zu Anfang gemacht, 1999 schon. Er hat die gesamte politische Zivilgesellschaft zerschlagen. Die ist nicht da. Jeder, der sich politisch engagiert hat und zum Beispiel solche Kämpfe führen wollte für ökologische Ziele, für mehr Mitbestimmung, der ist mundtot gemacht worden, wurde zur unerwünschten Organisation erklärt oder zum ausländischen Agenten. Und wenn man die ganze Zeit eine Opposition vernichtet, schon in der Graswurzelbewegung, da muss man sich nicht wundern, dass sie nicht da ist.
Wir hören eine nächste Frage.
Wie hat sich die Zahl der Menschen in Russland seit dem Ende der Sowjetunion entwickelt? Putin hat ja zu mehr Kindern aufgerufen.
Vielleicht mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Russland hat ein riesiges Demografieproblem, das hält an und es gibt jetzt Überlegungen, Abtreibungen zu verbieten und die Familien zu Mehrkinderfamilien anzuhalten. Also man möchte unbedingt die Geburtenrate erhöhen, aber das funktioniert offenbar nicht so einfach.
Warum funktioniert das nicht so einfach?
Das hat sicherlich mehrere Gründe. Das hat damit zu tun, dass kinderreiche Familien immer auch ein bisschen schräg angeguckt werden, dass das mit anderen Regionen, zum Beispiel mit den Kaukasusregionen, verbunden wird. Dort gibt es eben keinen Mangel an Geburten. Dort wächst die Bevölkerung in Russland, also in den anderen Gebieten, in den also in den wirklich russischen Gebieten sozusagen, ist das anders. Da steht der Wohlstand an erster Stelle, steht wahrscheinlich auch Karriere an erster Stelle und nicht so sehr dieses Familienbild, was Putin eigentlich und die russisch-orthodoxe Kirche als das Tradierte ausgeben. Aber das ist eben nicht das tradierte Familienbild, wie wir das, wie man auch daran erkennen kann.
Eine nächste Frage.
Putin ist in einem Alter, in dem trotz bester medizinischer Versorgung ihn ein Schicksalsschlag treffen kann. Was geschieht dann? Ist die russische Politik auf diesen Fall vorbereitet?
Frau Adler, bitte.
Also es gibt natürlich Regularien dafür. Wenn der Präsident stirbt, dann wird der Premierminister der Übergangspräsident. Der muss in einer bestimmten Zeit, das sind 3 Monate, eine Wahl organisieren. Und da wird es interessant, denn die bisherige oder seit Jahrzehnten, solange Putin an der Macht ist, Verfahrensweise mit Wahlen ist ja so, dass sie weder frei noch fair sind. Und wenn also Wahlen anberaumt werden, kann man ganz sicher sein, dass sich dieser ehemalige Kreis von Putin auf einen Nachfolger verständigen wird und den in dieser Wahl durchdrücken wird. Und das wird mutmaßlich eine Figur sein, die sehr leicht lenkbar ist. Das hat man im Übrigen auch von Putin gedacht, dass er jemand ist, der, als er die Nachfolge von Boris Jelzin angetreten hat, eben eine sehr leicht führbare Figur ist. Das hat sich dann als Fehlschlag herausgestellt. Aber das wäre wahrscheinlich das wahrscheinlichste Szenario, dass sich in dieser Zeit, in diesem Moment tatsächlich eine russische Opposition so schnell formiert, einen vorzeigbaren Kandidaten aufstellt und mit einem Programm da überhaupt sich positionieren kann und auch Raum bekommt, das ist eher zweifelhaft.
Das heißt ja, und das habe ich auch aus dem Buch so herausgelesen, selbst wenn Putin aus irgendwelchen Gründen, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr da wäre, plötzlich, dann wäre das noch lange nicht das Ende des, ich sag mal, kollektiven Putins. Ich glaube, so eine Formulierung taucht in Ihrem Buch auf. Was ist mit den sogenannten Oligarchen? Wie steht es um deren Einfluss heute?
Also es geht bei den Oligarchen darum, dass sie im Moment Putin helfen bei der Erfüllung seiner Kriegsziele. Die Oligarchen haben eine gänzlich andere Rolle als zu den Zeiten von Boris Jelzin. Da waren sie nicht nur wirtschaftlich enorm einflussreich und im Übrigen auch sehr reich, das sind die Oligarchen heute immer noch, aber sie hatten auch großen politischen Einfluss und sie hatten auch Ambitionen. Sie wollten also diese wirtschaftliche Macht auch zu einer politischen Macht nutzen und für Veränderungen einsetzen. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Das hat Putin ihnen also wirklich gründlich abgewöhnt. Und ich kenne keinen einzigen Oligarchen heute, der tatsächlich mit Ambitionen auftreten würde. Vielleicht gibt es welche, die sie haben, aber sie verstecken sie gut.
Das ist ja auch das, was Sie beschreiben. Es bräuchte eine große politische Kraft, um dieses System aufzubrechen. Die ist nicht in Sicht. Andererseits gibt es ja ein Dutzend Privatarmeen, die diese finanzstarken Menschen unterstützen. Die erwerben sich auch dadurch irgendwie eine Macht. Wie gefährlich macht das denn diese Konstellation, wenn es in Zukunft um mögliche Verteilungskämpfe geht?
Ich glaube, dass das Wichtigste, was wir beachten müssen dabei, ist, dass die große Aufgabe für eine Opposition, für eine wirkliche Opposition, noch eine andere ist. Nämlich dieses Konglomerat aufzubrechen, was ich an der Figur von Juri Kowaltschuk schon mal versucht habe anzudeuten. Also da kommt jemand, das ist die Verschmelzung von Geheimdienst, von bewaffneten Institutionen, staatlicher Macht, wirtschaftlicher Macht und Medienmacht. Das ist alles in der Hand von einer kleinen Clique. Also die geballte Macht in einem Staat ist in ihrer Hand. Da gibt es nicht die Mafia und den Staat, sondern der Staat ist die Mafia. Und es gibt eben auch nicht die Wirtschaft an der Seite, sondern die Wirtschaft hat sich diese Mafia gefügig gemacht. Und das macht das so wirklich schwierig für eine politische Opposition, da etwas aufzubrechen. Mhm. Auf der anderen Seite, und jetzt komme ich auf die Frage mit den Privatarmeen, ist es so, dass man auch innerhalb dieses Mafiastaates der eine dem anderen nicht über den Weg traut. Das haben wir gesehen bei der Prigozhin-Privatarmee, die im Übrigen keine Privatarmee war, sondern eine vom russischen Verteidigungsministerium initiierte Armee. Und Neben dieser sogenannten Söldnerarmee sind Dutzende Armeen entstanden. Zum Beispiel hat sich Gazprom als jüngste eine Armee zugelegt, aber der Verteidigungsminister Sergei Shoigu hat eine Armee und andere wirklich wichtige, einflussreiche Figuren. Und diese Armeen könnten von den Oligarchen, von den Besitzern großer Unternehmen tatsächlich eingesetzt werden und auch bezahlt werden, um ihre Interessen durchzusetzen, die darin bestehen, sich entweder ihr Eigentum zu sichern oder aber anderes zu erwerben. Denn was passieren könnte, wenn Putin tatsächlich nicht mehr wäre, wäre, dass es um die Aufteilung seines Eigentums gehen könnte, dass das mit einmal sozusagen zur, nicht zur Verfügungsmasse wird, aber zur umstrittenen Masse wird. Allerdings weiß man gar nicht, was ihm alles zugeordnet wird, denn das ist ein großes Geheimnis, aber man kann davon ausgehen, dass er der reichste Mann Russlands ist.
Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio. Sabine Adler stellt ihr Buch vor, Was wird aus Russland? Über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine nächste Frage.
Inwieweit trifft der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine inzwischen auch die Republik Moldau, wo Separatisten nach gleichem Muster Moskau um Schutz gebeten haben?
Frau Adler, bitte.
Großer Konflikt, großes Gefahrenpotenzial. In der Republik Moldau ist es so, dass es eine große russischsprachige Community gibt, die zum Teil, nicht alle, aber zum Teil extrem russlandfreundlich sind. Und sie haben es gesagt, da gab es eben diese Bitte von Transnistrien. Es gibt aber auch diesen Teil, der heißt im Süden des Landes, Gagausien, der ist so 100% auf Russland ausgerichtet und russlandfreundlich, dass dort russische Invasoren tatsächlich vermutlich mit Brot und Salz begrüßt werden würden. Und das ist natürlich eine große Gefahr für die moldauische Regierung und für die moldauische Gesellschaft. Denn es ist so, dass sich die Gesellschaft unter der Führung der Präsidentin Maya Sandu für einen proeuropäischen, für einen EU-Weg entschieden hat. Und genau das kann Putin nicht zulassen. Das möchte er stören und deshalb kommen solche Manöver.
Die transnistrische Abgeordnetenversammlung hat Russland um Schutz gebeten. Der Hörer hat das ja eben auch zitiert. Schickt Putin denn jetzt seine Truppen?
Genau genommen muss er sie nicht schicken, denn er hat welche in Transnistrien. Die große Frage ist nur, wie weit Transnistrien das tatsächlich ernst meint. Denn diese Truppe, die existiert schon seit 1990, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und diese Truppe besteht mittlerweile auch aus moldauischen Staatsbürgern, die zu Russen erklärt wurden, beziehungsweise die russische Staatsbürgerschaft angenommen haben, um diesen Armeedienst in Transnistrien zu machen. Und es ist eigentlich so, das ist auch erstaunlich, dass es zu diesem Zeitpunkt kommt. Also erstaunlich auf der einen Seite, weil Transnistrien eigentlich die große Solidarität der Regierung Moldaus, also in Chisinau, erfahren hat. Durch den Krieg ist, wir müssen uns das vorstellen, auf der Landkarte Transnistrien grenzt an die Ukraine und diese Grenze ist geschlossen, weil es eben ein Kriegsgebiet ist. Und Transnistrien lebt davon, dass es seine Güter durch die Ukraine eben in andere Teile Europas schickt, dorthin exportiert, also den Transit durch die Ukraine machen muss. Das ist im Moment nicht möglich und da springt jetzt die Regierung in Chisinau, in Moldau auf und hilft. Das also, da gibt es eine Annäherung zwischen Transnistrien und Moldau und möglicherweise war es diese Annäherung, die Moskau nicht gepasst hat und auf jeden Fall war es die Präsidentschaftswahl in Moldau, die jetzt in diesem Jahr ansteht und das Referendum über die EU-Mitgliedschaft und das sollte gestört werden. Deshalb jetzt zu diesem Zeitpunkt und dann gibt es eben immer willfährige Menschen, Kollaborateure, wie wir die auch in der Ostukraine im Übrigen gehabt haben, die da mitmachen, wahrscheinlich gut bezahlt werden.
0681 65 100 ist unsere Nummer. Hier ist eine nächste Frage.
Wie ist es möglich, dass die Töchter von Herrn Putin
überall hinreisen können, ohne dass ihnen etwas geschieht, auch wenn sie Bewacher dabei haben. Und zwar immer wieder, und das hier von Seiten des Westens, der ja die Ukraine mit Waffen unterstützt, nichts geschieht.
Frau Adler, können Sie das bestätigen? Ist das tatsächlich so?
Das ist nicht so, denn die stehen auf der Sanktionsliste und da sind in aller Regel auch Familienangehörige mit eingeschlossen. Und jetzt muss man fragen, wohin sie reisen, in welche Länder. Das können gut Länder sein, die sich den EU- oder USA-Sanktionen nicht angeschlossen haben. Und dann ist natürlich eine EU machtlos. Da kann man nicht eingreifen.
Wenn wir über die Sanktionen sprechen, dann können wir auch nochmal über die wirtschaftliche Situation im Land sprechen, die ja nicht unwichtig ist. Wie stark spürt denn die russische Bevölkerung diese Sanktionen? Also hat sich konkret etwas verändert am Konsum und am Lebensstandard?
Man muss ja ganz klar sagen, die Sanktionen zielen überhaupt nicht auf den Lebensstandard der russischen Bevölkerung. Die Sanktionen, deshalb ist es also auch wirklich müßig zu sagen, man spürt in den Geschäften nicht, dass es Sanktionen gibt. Nee, da spürt man sie nicht. Da spürt man sie nur dann, wenn es um Hightech-Geräte geht. Das ist richtig, denn es sollen auf keinen Fall, also es soll kein Technologietransfer beziehungsweise Technologie eingeführt werden, die für Militärisches genutzt werden könnte. Und das, was die Sanktionen so mühsam macht, ist, dass genau solche Sachen sich ja erst sehr, sehr spät auswirken. Dann gibt es auch andere Märkte, den chinesischen Markt, über den eben auch Technologie beziehungsweise technologische Konsumgüter eingeführt werden. Aber die Sanktionen, die zielen ja unter anderem, das hatten wir gerade, auf die politische Elite, die also maßgeblich an diesem Krieg beteiligt ist, in irgendeiner Weise mitführt und unterstützt. Diese Sanktionen zielen auf den Ölexport Russlands, aber der ist nicht umfassend, wie wir wissen. Für Ungarn gibt es Ausnahmen. Und es gibt auch, es gibt noch gar keinen Gasexport, der verboten wäre, also keinen Gasboykott. Denn dieses Problem hatte sich ja quasi erledigt durch die Explosion von Nord Stream 1 und Nord Stream 2, die Gasleitungen auf der Ostsee. Auf dem Ostseegrund. Und diesen Gasexport erleben wir nach wie vor. Es kann also, und das ist wirklich eine Sanktionslücke, es kann nach wie vor russisches Erdgas, zum Beispiel in Form von Flüssiggas, ausgeführt werden. In belgischen Häfen zum Beispiel kommt es nach wie vor an, wird über belgische Häfen in die Welt weiter exportiert. Und da ist also eindeutig eine Lücke, die geschlossen werden müsste. Das wichtigste Thema ist eben tatsächlich der Technologietransfer, der nicht mehr stattfinden darf. Und der wird umgangen, auch mit Hilfe anderer Länder, zum Beispiel der Türkei, zum Beispiel mit Kasachstan. Und auch andere Länder sind noch dabei, Georgien zählt dazu. Und da wäre es schon auch eine diplomatische Aufgabe zu schauen, ob man diese Länder nicht dazu bewegen könnte, doch mitzumachen und diese Exporte nicht zuzulassen.
Die Reallöhne in Russland, habe ich mir rausgeschrieben, sind im vergangenen Jahr nach offiziellen Angaben um 7,6% gestiegen, also weit über die Inflation hinaus. Wirtschaftswachstum gibt die Statistikbehörde in einer ersten Schätzung mit 3,6% an, war neulich zu lesen. Wie seriös sind denn solche sich gut anhörenden Zahlen?
Die sind absolut seriös, weil sie von verschiedenen auch internationalen Instituten erhoben wurden und sie decken sich mit den russischen Zahlen. Und dieses Wirtschaftswachstum hat maßgeblich damit zu tun, im Übrigen auch das Gehaltswachstum, also das Lohnwachstum, hat maßgeblich damit zu tun, dass sich die Rüstungswirtschaft, also all das, was an Rüstungsproduktion, an Waffenproduktion, aber auch für den Unterhalt der Armee zu tun hat, all das ist enorm gestiegen. Es gibt riesige Zuwachsraten und das wiederum hat zur Folge, dass es zum Beispiel einen Bauboom gibt. Also Immobilien haben auch einen Boom, Steigerungsraten von 15%, weil zum Beispiel neue Rüstungsbetriebe gebaut werden, die Belegschaften, die in der Nähe angesiedelt werden, neue Wohnungen bekommen. Also da entstehen wirklich ganze Komplexe neu. Und das hat einen großen, ja, einen großen wirtschaftlichen Aufschwung gebracht. Hm. Man muss aber eben auch sagen, das ist Rüstungsproduktion. Rüstungsproduktion ist nie etwas Nachhaltiges. Das liegt ja in der Natur der Sache. Rüstungsgüter sind dafür da, dass sie benutzt werden und dann sind sie zerstört. Und das ist eben die Kehrseite an dieser wirtschaftlichen Entwicklung. Es ist, weil es eine ist, die auf der Zunahme der Rüstungsproduktion fußt, eine nicht nachhaltige Entwicklung. Aber es ist nach wie vor wirklich eine vergebliche Hoffnung zu glauben, dass Russland wirtschaftlich so schwach ist, dass es den Krieg aus Schwäche beenden würde. Das liegt daran, dass Öl und Gas zum Beispiel auf Ersatzmärkten verkauft werden, Indien und China. Das ist das Wichtigste eigentlich, was eben die russische Staatskasse weiter und nach wie vor füllt.
Wir hören an der nächste Frage.
Glauben Sie, dass das Putin-Regime nach dem Sieg über die Ukraine tatsächlich einen NATO-Staat angreifen würde?
Frau Adler.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich davon ermutigen lässt, ist sehr, sehr groß. Denn es gibt ein paar Indizien dafür. Es gibt diese imperiale Herangehensweise, sogenanntes russisches Gebiet zurückzuholen. Und zu dem russischen Gebiet gehören zum Beispiel Teile Polens. Also wir gehen zurück bis in die Zarenzeit. Dazu gehören auch die baltischen Länder, dazu gehören Moldau. Und das sind Gebiete, also jeweils im Zarenreich oder während der Zeit der UdSSR, also der Sowjetunion, auf die Anspruch erhoben wird. Es gibt Indizien auch dafür, dass es eine rüstungsmäßig und wirtschaftlich große Kraft dafür gibt, das zu bewerkstelligen. Nämlich, wenn es so weitergeht, dass die russische Rüstung sich immer weiter aufwärts entwickelt und diese Kriegswirtschaft oder insgesamt die Wirtschaftspolitik der Kriegswirtschaft untergeordnet wird. Also das Land auf eine langfristige und vielleicht über Jahre oder sogar Jahrzehnte angelegte Kriegswirtschaft ausgelegt wird. Das ist etwas, das wissen wir nicht, ob das so kommt, aber man muss es befürchten, weil bis jetzt alles in diese Richtung zeigt. Es kann natürlich auch anders kommen, es kann immer anders kommen. Geschichte hat immer auch Überraschungen parat. Und es gibt durchaus auch andere Experten, die sagen, diese sogenannte Domino-Theorie, dass wenn die Ukraine fällt, auch andere benachbarte NATO-Länder fallen könnten, dass diese Domino-Theorie so, naturgegeben sagen die auch nicht, aber so vorgegeben ist. Ich denke aber, es sprechen mehr Indizien dafür, dass Putin weitermacht, als dass er aufhört.
Die Frage ist ja, was das für uns bedeutet, wie die Reaktion aussehen sollte. Ich zitiere mal Stefan Schweizer, hat uns eine E-Mail geschrieben. Anfragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen, @sr.de. Er zitiert den Historiker Karl Schlögel, der schreibt wohl in diesen Tagen im Spiegel, die Ohnmacht im Analytischen, die wir jetzt wieder beobachten, erinnert mich an die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Unsere besten Köpfe, die Philosophen der Frankfurter Schule, haben darum gerungen, eine Sprache für das zu finden, was sich damals in Deutschland in Europa anbahnte. Sie spürten, dass sich was Ungeheuerliches zusammenbraute, aber selbst die scharfsinnigsten Denker haben sich damals nicht ausmalen können, was danach passierte. Es kommt mir so vor, als wären wir heute in einer vergleichbaren Situation, in einer neuen Vorkriegszeit, schreibt Karl Schlögel. Jetzt fragt Stefan Schweizer, unser Hörer, hat die Autorin eine Vorstellung zur weiteren Entwicklung Russlands und zu der Frage, wie Europa, Deutschland sich positionieren sollen? Gibt es Alternativen zu kriegerischen Auseinandersetzungen?
Drei Fragen,
die in 1,30 am besten
gesagt,
jetzt beantworten.
Ein Referat.
Fangen wir mit der ersten vielleicht. Ja. Wie sollte sich Deutschland positionieren?
Deutschland sollte sich dieser Gefahr unbedingt bewusst werden, denn Putin hat den Westen tatsächlich als Gegner auserkoren. Der eigentliche Gegner ist nicht die Ukraine, das ist der Westen. Das wird wirklich immer wieder klar in jeder Rede, in jedem Auftritt von Putin. Das heißt also, wenn er aufrüstet, eine Kriegsmaschinerie in Gang setzt und zugleich immer den Westen als Gegner benennt, dann ist das wirklich eine große Gefahr für uns und wir sollten darauf reagieren. Zweite Frage.
Gibt es, wenn wir reagieren, gibt es Alternativen zu kriegerischen Auseinandersetzungen? Wie sollten wir reagieren?
Wir sollten immer versuchen, natürlich parallel alle Kanäle zu nutzen, die zur Verfügung stehen, um irgendwie anzudocken an Teile in der russischen Führung. Bei Putin selbst ist es wahrscheinlich wirklich sehr, sehr schwierig, aber es kann ja über Partner, zum Beispiel über China oder die Türkei oder andere, auch in dem globalen Süden, in dem sogenannten, kann es Partner geben, die Einfluss auf Putin haben und die tatsächlich sich sein Gehör finden oder sich von ihm etwas sagen lassen, beziehungsweise er sich von ihnen etwas sagen lässt. Das ist möglich, das muss genutzt werden, das muss auch betrieben werden. Nichtsdestotrotz muss man sich auf das Schlimmste vorbereiten.
Mhm. Viele Hörerinnen und Hörer schreiben in diesem Kontext uns Mails und fragen, inwieweit sind Sie, Frau Adler, der Meinung, dass man mit so jemandem wie Putin überhaupt noch verhandeln kann? Ist das noch ein Verhandlungspartner?
Ja, das ist die Frage, ob wir Putin meinen oder ob wir Russland meinen. Und es ist so, dass Putin ja jemand ist, der niemals Verpflichtungen einhält, wenn er daraus einen Nachteil hat. Wir haben das gesehen bei dem Minsker Abkommen. Wir haben das gesehen, dass Olaf Scholz, der Kanzler, ihn in einem letzten Besuch im Kreml versucht hat zu beschwichtigen, beziehungsweise ihm klarzumachen, dass es auf gar keinen Fall jetzt irgendwie gewalttätig gegen die Ukraine werden dürfte. Und er hat die Zusicherung bekommen, dass es keinen russischen Angriff geben würde. Und ein paar Tage später hat es eine Großinvasion gegeben. Das heißt also, Putin als vertrauenswürdiger, ehrlicher Verhandlungspartner, der sein Wort hält, das kann man, glaube ich, abschreiben. Aber man muss eben tatsächlich versuchen, in dem Kreis von Putin irgendeinen Zugang zu finden. Und das ist natürlich das Allerschwerste, weil sich dieser Kreis immer mehr abschottet und man kaum noch vordringt. Aber nochmal, man darf das nicht aufgeben und man muss Umwege gehen. Und die Abhängigkeit Russlands von China ist eine Möglichkeit, es zum Beispiel über China zu probieren.
Steht China denn immer noch an Russlands Seite und stärkt Putin den Rücken oder beobachten Sie da auch Veränderungen?
Bis jetzt leider ja. Bis jetzt profitiert China ja auch so unendlich davon. China bekommt in einem großen Umfang russisches Gas. Es ist tatsächlich also sowas, was jemand mal ausgedrückt hat, Russland ist die billige Tankstelle für China geworden. Das ist so. China hat noch einen Vorteil. Es hat einen riesigen Absatzmarkt, zum Beispiel für seine Autos in Russland, denn der Westen, für den Westen hat sich dieser Markt geschlossen, beziehungsweise man hat sich selber zurückgezogen. Und das ist für China eine wirklich vorteilhafte Situation. Andererseits, China hat den Krieg nie verurteilt, hat aber vor dem Einsatz von Atomwaffen gewarnt. Das war das einzige Mal, dass China tatsächlich so etwas wie leise Kritik, wenn überhaupt, geäußert hat. Mhm. Also die chinesische Position ist bis jetzt an der Seite Russlands. Aber dennoch muss man auch diese Möglichkeit in Betracht ziehen, denn China hat zumindest nicht offen, anders als der Iran, bis jetzt wirklich Kriegswaffen geliefert. Nicht offen. Ob es zum Beispiel Aufklärungsdrohnen aus China gab, das wird behauptet. Der Beweis bzw. das Eingeständnis von Peking gibt es da in dieser Hinsicht bis jetzt nicht.
Sie schreiben im Buch, entscheidend für die Überlebensdauer des Putin-Regimes ist der Ausgang des Krieges. Scheitert Putin, ist seine politische Karriere zu Ende. Dann hätten andere gesellschaftliche Kräfte die Chance, das Ruder in Russland herumzureißen. Welches Szenario wäre denn denkbar?
Also jetzt hoffen ja sicherlich alle, dass ich sage, das wird die Stunde der russischen liberalen demokratischen Opposition werden. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube das deshalb nicht, weil die russische demokratische Opposition die schwächste Kraft im Land ist, weil sie zum Teil überhaupt nicht im Land vorhanden ist, weil sie eben im Exil ist. Und es gibt andere Kräfte. Es gibt die Kräfte, die stärksten sind. Das ist der Kreis von Putin, die alle Möglichkeiten haben für ein Weiter-so. Und es gibt eine ganz kleine, lautstarke und auch sogar schon ein bisschen leiser gewordene Gruppe. Das sind die Rechtsextremen, die Militanten, die noch militanter sind als Putin, denen das Ganze noch gar nicht weit genug geht. Die gibt es, die könnten eventuell sogar Teile der Privatarmeen bzw. des Militärs auf ihre Seite ziehen. Aber auch die sollte man wirklich nicht unterschätzen.
Am Ende bleibt Russland unser Nachbar. Ein Nachbar, der Ihnen auch, wie Sie im Vorwort schreiben, sehr am Herzen liegt. Haben daran auch die aktuellen Entwicklungen auch für Sie nichts verändert? Das ist immer noch ein Land, das Ihnen am Herzen liegt?
Das liegt mir unbedingt am Herzen, denn dieses Land besteht aus über 140 Millionen Menschen und ich habe darin wirklich auch tolle Leute kennengelernt, Freunde, die zum Teil nicht mehr da sind, sehr, sehr talentierte Menschen, sehr kluge, mit wirklich einer hohen Professionalität und auch mit großen Talenten. Und natürlich kann man solche Menschen ja nicht einfach abtun und gleichsetzen mit Putin. Das wäre ja wirklich fatal. Und das sind Menschen, die auch mit diesem ganzen Regime am besten nichts zu tun haben wollen, aber die eben auch einsehen, dass es ein wirklich großer Fehler war, so indifferent zu bleiben und sich nicht zu kümmern und zu glauben, Politik könnte man jemand anders überlassen. Das ist etwas, was sie sich selbst vorwerfen und was ich Ihnen auch vorwerfe, das muss ich ganz klar sagen.
Dankeschön, Sabine Adler, für dieses Gespräch. Schöne Grüße und alles Gute. Danke Ihnen.
Danke.
Was wird aus Russland? Ist der Titel des Buches, Untertitel über eine Nation zwischen Krieg und Selbstzerstörung. Erschienen im Christoph Links Verlag. 336 Seiten kosten 22 Euro. Jeweils ein Exemplar geht an Gisela Franke aus Spiesen, an Rudolf Müller aus Saarbrücken und an Inge Käufer aus Saarbrücken. Danke Ihnen alle für Ihre Beiträge und fürs Mitmachen. Kommende Woche geht's mit Lars Schittka ins Cockpit der Biene. So ist der Buchtitel und der Titel, wie sie denkt, fühlt und Probleme löst. Lars Schittka ist renommierter Insekten- und Verhaltensforscher und er schreibt über die verblüffenden Fähigkeiten der Bienen pünktlich zum Frühlingsstart. Mein Name ist Kai Schmieding. Danke fürs Zuhören. Tschüss.